Ich freue mich, bei euch zu sein heute. Und für mich, das Bild, was ich eben hier gesehen habe, ist so ein Bild des Himmels. In Jesaja steht ja, mein Haus soll ein Haus des Gebets für alle Völker sein. Was ein Vorgeschmack. Also ich bin total ermutigt, freue mich sehr. Mein Name ist Waldemar Schröder, aber Waldi sagen, das ist meine Familie, die sind heute nicht mit dabei. Meine Frau Luise, Gabriel und Regen Theresa, der Junge ist 8. Sie ist jetzt 6. Wir hatten jetzt ein paar Tage am Starnberger See bei Wort des Lebens und ich bin gestern schon hier angereist und die fahren heute nach Hause. Wir wohnen in Magdeburg und ich werde nachher noch ein bisschen mehr dazu sagen zu unserem Dienst. Aber vielleicht also so einführend, wir sind mit dem Missionswerk Multiply unterwegs. Früher die MD-Mission, also die sich der Glaubensfamilie der Mennoniten Brüdergemeinden sehr, sehr verbunden sieht oder in der Geschichte so gewachsen ist. Und die Dresdner Gemeinde ist eine ganz alte, von, ich glaube, von Anfang an eine, die aus diesem Dunstkreis entstanden ist. Deswegen freue ich mich sehr, hier dabei zu sein. Und wir als Familie haben auch unseren Dienst so beschrieben, das sage ich gleich. Also der europäische Zweig von unserem Missionswerk ist für 8 Länder verantwortlich hier in Europa, aber auch irgendwie ein bisschen, das hängt so ein bisschen davon ab, wenn wir Leute aussenden. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Familie, die ab Herbst nach Madagaskar geht. Oder wir haben jemanden in Zentralasien, ist unser Versuch auch verantwortlich. Das heißt, wir haben sind ein weltweites Werk, aber unser europäisches Büro hat so ein paar eigene auch Sachen. Hier habt ihr ein Foto mit, wir hatten letztes Jahr im November ein Treffen mit allen deutschsprachigen Mitarbeitern, die in Gemeindegründungen unterwegs sind. Und ihr seht, das sind schon eine ganze Menge und es dürfen gerne, gerne mehr sein. Weil wenn wir in die Landschaft gucken von Europa und dann auch Deutschland, wissen wir, hey, es braucht viel mehr noch Leute, die sich senden lassen. Mehr Geheilsgemeinschaften, mehr Gemeinden, mehr Kirchen, mehr Orte, wo Menschen Jesus kennenlernen. Deswegen freuen wir uns, dass das in Deutschland mehr Fahrt aufnimmt. Also wir haben beispielsweise in Dortmund und jetzt ein Team, in Essen gibt es ein Team, jetzt ganz neu, Andre und Olga Plitzkau, einige werden sie kennen, sind nach Potsdam gezogen, um dort auch was zu starten. Und das ist unser Herz, dass es an vielen Orten auch noch passiert. Deswegen haben wir uns als Familie immer mal so gesagt, hey, das ist so das, was uns antreibt. Und wir haben das mal so ganz allgemein gefasst, wir wollen Menschen für das Reich Gottes begeistern und sie ausrüsten. Begeistern, und das machen wir ganz lokal in Magdeburg, ich werde später noch zu sagen, und ausrüsten, wie das aussieht, auch. Meine erste Frage an euch, mal zum Mit nachdenken, wer hat dich am meisten beeinflusst? Denk mal eine Sekunde drüber nach. Wer hat dich am meisten beeinflusst? Das werden jetzt wahrscheinlich ganz unterschiedliche Personen gewesen. Mutter, Vater, Bruder, Schwester. Vielleicht ein Jugendleiter, vielleicht die Freunde in der Nachbarschaft. Ganz unterschiedliche Menschen beeinflussen uns. Und es gibt eine Stiftung für Zukunftsfragen. Die hat in einer Studie herausgefunden, dass es in der Gesellschaft einen ganz, ganz großen Bedarf oder Wunsch nach Vorbildern gibt, nach Menschen, die einen positiv prägen und beeinflussen. Aber sie haben auch gemerkt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Zum Beispiel haben sie gesagt, also die 56, also Prozent, 100 Leute wurden gefragt, 56 sagten, Politiker sollten ein Vorbild sein, sollten mich positiv beeinflussen, aber nur 10 sagen, dass es tatsächlich so ist. Sie sagen, jeder Bürger sollte ein Vorbild sein, füreinander, im Miteinander. Sie sagen aber eigentlich, wenn ich vielleicht meinen Nachbarn gucke, nur 9% sind es tatsächlich. Erzieher, Lehrer, Vorgesetzte sagen 40%, hey, das müssen auf jeden Fall Vorbilder sein. Sie sagen aber nur 10 bis 12 sagen, dass es tatsächlich auch so ist. Religiöse Vertreter sagen 16%, das sollten auf jeden Fall Vorbilder sein, aber sie sagen eigentlich, die Wirklichkeit sind nur 6 von der Wahrnehmung. Und den höchsten Anteil haben Freunde und Familie. Da sagen 24%, das sollten meine Vorbilder sein, und in diese Richtung geht auch diese Zahl. Deswegen, wer hat dich am meisten beeinflusst? Und wenn wir auf der ersten Seite der Bibel schauen, dann sehen wir, dass Gott den Menschen dazu bestimmt und berufen hat, diese Erde und unsere Umgebung positiv zu beeinflussen, sie zu hegen, sie zu pflegen, sie zu beackern, sie zu umsorgen, diesen Ort als einen Lebensort zu schaffen, der gut ist, wo der in Harmonie, in Beziehung miteinander, mit Gott und mit Menschen möglich ist. Das ist Gottes Herz, das ist Gottes Auftrag an den Menschen gewesen. Und das ist die Berufung und die Bestimmung. Die gibt es immer noch. Deswegen fand ich das sehr interessant, dass wir heute genau diesen Vers am Anfang gelesen haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Gott ist nicht fertig. Gott hat nicht gesagt, nachdem der Mensch sich über seine Gebote gestellt hat, sieh zu, wie du fertig wirst. Du hast es dir selber eingebrockt. Ich überlasse es dir jetzt, das zu machen, weil was Gott anfängt, das bringt er auch zum Ende. Gott liebt immer noch diese Welt, die er wunderschön geschaffen hat. Und er sucht den Menschen, er sucht jeden Einzelnen. Die erste Frage in der Bibel ist, als der Mensch die Frucht gegessen hat, Adam, wo bist du? Und da kannst du deinen Namen einsetzen. Wo bist du? Gott geht den Menschen nach. Gott sucht jeden Einzelnen von uns. Gott sucht deinen Nächsten, Gott sucht deinen Menschen in deiner Umgebung, die Jesus noch nicht kennt. Und er will ihm nachgehen. Er will, dass das, was sie an Bestimmung, an Berufung ursprünglich erst in sie hineingelegt hat, dass das wieder Wirklichkeit wird. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Deswegen ist unser Auftrag, den Gott uns gefunden hat, er will uns senden in diese Welt. Damit jeder Einzelne das erfährt, wie sehr Gott einen liebt. Deswegen ist mein Thema von heute Einflussnehmer sein. Wir sind dazu berufen, Einfluss zu nehmen. Und bevor wir den Text lesen, vielleicht eine kurze Vorbemerkung. Wenn ich darüber rede, heute Einfluss zu nehmen, dann hat das manchmal so fast einen komischen Beigeschmack haben von Manipulation. Also wenn meine 6-jährige Tochter mich anschaut mit ihren wunderschönen großen Augen und dann den Kopf noch ein bisschen schief legt und sagt, Papa, was auch immer, ein Haribo oder was auch immer sie dann will, dann ist das nicht positive Einflussnahme, dann ist das Manipulation. Weil wie könnte ich diesen blauen Augen widerstehen und da Nein sagen, oder? Ja, das ist Manipulation, das meine ich nicht. Sondern ich meine es positiv zu prägen, positiv Einfluss zu nehmen. Und lass uns mal in den Text hineinsteigen und den lesen. Und ihr werdet merken, dass das auch einiges Bezug hat zu dem Tag heute, dem Muttertag, und auch zu den letzten Tagen vom Himmelfahrt, Vatertag. 1. Thessalonicher 2, 1 bis 12. Ihr wisst ja selbst, liebe Brüder, dass unser erstmaliges Auftreten bei euch nicht erfolglos gewesen ist, sondern nachdem wir vorher, wie ihr wisst, in Philippi Leiden und Misshandlungen hatten erdulden müssen, gewannen wir doch in unserem Gott den frohen Mut, das Evangelium Gottes unter schweren Kämpfen bei euch zu verkündigen. Denn unsere Predigt erfolgt nicht aus Betrug oder unlauteren Absichten, auch nicht mit Hintergedanken, nein, wie wir von Gott als bewährt gefunden worden sind, mit der Verkündigung des Evangeliums betraut zu werden, so reden wir nun auch nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unser Herzen prüft. Denn weder sind wir jemals, wie ihr wisst, mit Schmeichelworten umgegangen, noch mit versteckter Gewinnsucht. Gott ist unser Zeuge. Auch haben wir nicht Ehre von Seiten der Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obgleich wir als Sendboten Christi sehr wohl Anspruch auf Ehre hätten erheben können. Vielmehr sind wir unter euch sanft aufgetreten, wie eine stillende Mutter, die ihre Kinder hegt und pflegt. So sehr sehnten wir uns nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes, sondern auch unsere eigenen Seelen mitzuteilen, denn ihr wart uns lieb geworden. Erinnert euch doch noch, liebe Brüder, an unsere Arbeit und Mühe, Während wir Tag und Nacht mit Handarbeit beschäftigt waren, um keinen von euch zur Last zu fallen, haben wir bei euch das Evangelium Gottes verkündigt. Ihr seid unsere Zeugen, doch Gott ist Zeuge dafür, wie heilig, gerecht und untadelig wir uns gegenüber euch im gläubigen Verhalten haben. Ihr wisst es ja, jeden Einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und euch beschworen haben, ihr möchtet würdig des Gottes wandeln, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beschuft. Gott beruft uns, unser Umfeld zu prägen und unser Umfeld Einfluss zu nehmen. Und wir werden in vier Teile zeigen. Der erste Teil ist, diese Einflussnehmer machen sich abhängig von Gott. Dieser Brief ist an die Gemeinde in Thessaloniki geschrieben. Und Paulus kam bei seiner zweiten Missionsreise in Thessaloniki an. Und es war die erste Stadt, mit der er mit Silas und Timotheus in Europa besuchte. Und bereits nach einigen Monaten, nach einigen Momenten, fingen Menschen an, in Jesus zu glauben. Aber das blieb lange Zeit nicht kurz nur unter sich, sondern es wurde in der Stadt bekannt. Und es gab einen gewissen Aufschwung, eine gewisse Unruhe. Es gab nämlich einen Widerstand. Denn was am Anfang sehr, sehr, sehr schnell klar war, und das haben die Christen ab dem ersten Moment bekannt, dass, und das ist das erste christliche Bekenntnis, Jesus ist Herr. Und das war so fundamental anders als das, was die römischen Städte, die griechischen Städte im Römischen Reich kannten. Da war nicht Jesus der Herr, sondern der Imperator, der Kaiser. Das heißt, wenn Christen damals, und das war sofort nach ersten Momenten, Monaten, wurde das bekannt, wenn Christen gesagt haben, Jesus ist der Herr, dann sind sie da aktiv in Widerstand gegangen. Und haben gesagt, nicht das Römische Reich gibt unsere Prinzipien her, nicht der Kaiser gibt uns vor, wie ich leben möchte, sondern Jesus ist der Herr. Diese simplen drei Wörter, an erst meine Richtung, erst an ihn orientiere ich mich, auf ihn lege ich mein Fundament. Und das war so radikal anders, dass es dann auch einen Aufschwung und Widerstand gab und sie am Ende auch das, die Stadt auch verlassen mussten. Aber als Paulus dann später diesen Brief schreibt und sagt er, hey, wir haben uns abhängig gemacht von Gott. Im Vers 4, also reden wir nun auch nicht, um den Menschen zu gefallen, sondern um Gott, der unser Herzen betrübt. Das heißt, wenn wir Einfluss nehmen auf unsere Welt, machen wir das nicht, um den Menschen zu gefallen oder uns orientieren uns, sondern wir müssen immer wieder diese Ebene und den Suchen, wie Gott über uns denkt, wie Gott über diese Welt denkt. Wir machen uns nicht abhängig davon, was andere Menschen denken oder wie wir uns irgendwie anpassen sollen, sondern der Fokus ist darauf, wie denkt Gott über mich. Und das ist der Maßstab. Es geht also nicht um meine Ideen, um meine Vorstellungen, sondern immer wieder mein Herz zu prüfen und zu sagen, Gott, was ist eigentlich mein Antrieb? Bin ich noch in Einklang mit deinen Vorstellungen, mit deinen Gedanken? Ich orientiere mich nach dir. Und wir sehen das bei Jesus selbst, dass er das auch gemacht hat. Ein allererstes Wunder, das er bei der Hochzeit zu Kana gemacht hat, da kommt ja auch die Mutter von Jesus zu ihm und will ihn im Vergleich nicht positiv beeinflussen. Man könnte sogar fast sagen, manipulieren, sagt Jesus, der Wein ist alle. Und er, in einer, wie ich das lese, sehr fast schon unfreundlichen Art und Weise, sagt, Frau, was willst du von mir? Ich tue nur das, was der Vater mir sagt. Was hat Jesus hier gemacht? Er hat einfach gesagt, hey, ich suche nicht die Ehre oder ich lasse mich nicht beeinflussen, sondern ich gucke auf Gott selbst. Ich suche seine Ehre, sein erster Ankerpunkt, an ihn allein orientiere ich mich. Als Jesus bei der Speisung der 5000 das Wunder vollbracht hat, sind die Leute so begeistert und sagen, wow, wir wollen mehr davon und sie wollen ihn zum König machen. Und Jesus merkt, das ist nicht Gottes Plan, das ist nicht Gottes Absicht, das ist nicht Gottes Ehre, denn er entzieht sich in die Einsamkeit. Jesus, was wichtig ist, es geht nicht um den Zeitplan der Menschen, sondern es geht um den Zeitplan Gottes. Ich mache mich abhängig von Gott. Das dritte Beispiel, als er seinen Freunden, seinen Jüngern das mitteilt, dass er sterben will, dass er auferstehen will, sagt der Petrus, auf gar keinen Fall soll das passieren. Du sollst nicht sterben. Und in einer sehr deutlichen Art und Weise sagt Jesus zu Petrus, Satan, tritt hinter mich. Geh weg. weil er gemerkt hat, da ist jemand, der versucht, einen negativen Einfluss zu haben. Das heißt, wenn wir uns orientieren und sagen, hey, wir wollen mehr von Gott in dieser Welt, ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns von Gott her abhängig machen. In unserem Dienst, in der Gründung in Magdeburg, merke ich das genauso. Es geht nicht um meine Ideen, es geht nicht um meine Vorstellung davon, wie Kirche irgendwie aussehen soll, sondern ich will mich immer wieder abhängig machen von Gott selbst. Nach seinen Ideen, nach seinen Zeitplan, an seinen Charakter möchte ich mich orientieren. Der erste Einflussnehmer, machen sich abhängig von Gott. Das zweite, Einflussnehmer teilen ihr Leben. In Vers 8 steht, so sehr sehnten wir uns nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes, sondern auch unsere eigenen Seelen zu teilen. Ihr wart uns lieb geworden. In anderen Übersetzungen steht, wir haben unser Leben mit euch geteilt. Das ist genau das, was gemeint ist. Sich verfügbar zu machen, sein Herz zu öffnen, sein Leben zu öffnen. Das heißt, wenn wir unsere Mitmenschen erreichen wollen, Gott in dieser Welt bekannt machen wollen, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir unser Herz öffnen, dass wir unser Haus öffnen, dass wir unseren Nächsten tatsächlich sehen und verfügbar machen und überlegen, wer ist denn derjenige, der in meiner Umgebung Jesus braucht. Und dann sind wir manchmal ja sehr schnell darin, einfach jemanden einzuladen zu irgendeiner Veranstaltung, zu einem Programm oder was auch immer. Und ich will uns heute ermutigen und herausfordern, lade dein Herz ein. Teil dein Herz, mach dich verfügbar, teil dein Leben, teil dein Haus. Weil Menschen, wenn sie zu dir kommen, dich erfahren, ein Stück Jesus sehen und Jesus erfahren, wie du in deinem Zuhause bist, wie du dein Leben führst, wie du denkst und handelst, teil dein Leben. Ich habe mit meinem Nachbar gesprochen in Magdeburg und habe ihnen erzählt, so, hey, was Jesus mir bedeutet in einem der ersten Gespräche oder warum wir in Magdeburg sind. Und auch so, was mein Weg zu Jesus war. Und dann sagt er mir nur, wow, du machst dich ja sehr angreifbar damit. Und dann habe ich darüber nachgedacht, dachte ich, ja, aber wie geht es denn anders überhaupt? Also ich kann, wenn ich mit Menschen, wenn ich teilen will, was Jesus in meinem Leben gemacht hat, muss ich mich ein bisschen öffnen. Muss ich ein bisschen erzählen, ein bisschen klar haben, was Gott in meinem Leben gemacht hat. Mich verfügbar machen, meinen Nächsten tatsächlich zu suchen und mich verfügbar zu machen und zu zeigen, was Jesus in meinem Leben getan hat, was er mir bedeutet und wie sehr ich in meinem Leben geglaubt habe. Eine Person, von der ich ganz, ganz viel in diesem Bereich gelernt habe, ist Sabine Wald. Die Dresdner, die müsst ihr eigentlich kennen. Ich habe hier in Dresden selber 2008, 2009 gelebt. Sie hat das Stoffwechsel e.V., das Kinder- und Jugendhilfswerk hier in Dresden gegründet. Und sie ist in dem Jahr, als ich hier war, auch verstorben und liegt auch hier auf dem Friedhof. Und was ich bei ihr sehr, sehr gelernt habe, ist, sie hat ihr Herz geteilt. Wir hatten ich habe sie mal nach Bielefeld dann eingeladen, wo ich ursprünglich herkomme. Und dann war eine Jugendstation mit, ich weiß nicht, 500 Jugendlichen, also sehr, sehr viele oder vielleicht ganz so viele. Und eine Minute bevor sie auf die Bühne kommt, fragt sie mich, die sitzen hier vorne, was soll ich eigentlich sagen? Alles vorher durchgesprochen, was soll ich eigentlich sagen? Und dann konnte ich ihnen nur sagen, teil dein Herz. Und das hat sie immer gemacht. Sie hat immer von sich gesagt, ich bin keine gute Rednerin, aber ich kann mein Herz teilen und ich kann mein Leben teilen. Und immer wieder, wenn wir da gewohnt haben, hier in der Dresdner Neustadt, ist sie freitagabends um 22 Uhr mit ihrem Kissen und ihrer Tüte lang gewandert zu Scheunen und hat sie in der Mauer, wo ganz, ganz viele junge Leute saßen, ist sie da entlang gewandert und gegangen. Und irgendwann hat sie gemerkt, so jetzt bei der Person stoppe ich, ich setze mich daneben und ich höre einfach zu. Wofür sie bekannt war, dass Leute in ihrer Stube, wie sie die auch genannt hat, alle möglichen Menschen ein Zuhause bekommen haben. Von den Obdachlosen oder von der Straße bis zu Politikern und Bürgermeistern und viel mehr, saß aber hier in der Stube auf dem Sofa und sie hat aber ihr Herz geteilt, ihr Leben geteilt, was Jesus ihr bedeutet. Von ihr habe ich ganz, ganz viel genau diesen Punkt gelernt. Einflussnehmer teilen ihr Leben. Ich mache einen kleinen Schwenk und zeige, wie unser Dienst das beeinflusst hat, auch in Magdeburg. Vielleicht ganz, ganz kurz, Magdeburg ist so 2,5 Stunden von hier entfernt. Ähnlich eine Situation wie viele ostdeutsche Städte durch den Sozialismus, mit wenig Kirchen, eine hohe Anteil von Menschen, die nicht religiös sind. Und wir haben überlegt, als wir mit der Mission unterwegs waren, hey, wo soll denn die nächste Kirche gegründet werden? Da kam relativ schnell Magdeburg auf die Fahne. Das ist eine Unistadt, das ist eine Landeshauptstadt und es gibt Christen dort, die sehr vereint sind im Gebet, aber es gibt nicht viele. Aber die, die es gibt, sind sehr fokussiert und sehr lebendig und wirklich vereint im Gebet und in Jesus in dieser Stadt bekannt zu machen. Und wir haben dann angefangen, das werde ich jetzt nicht im Detail durchgehen, aber im Herbst 2019 kam das erste Mal Magdeburg überhaupt auf die Fahne. Und dann ging so ein Prozess bei uns los als Familie des Betens, des Gespräche führen, des Unterwegssein. Wir haben in Magdeburg mit Leuten gesprochen, in unserer sendenden Gemeinde und wirklich dann im Herbst 2020 entschieden, ja, wir würden das machen und ein Jahr später sind wir umgezogen und haben dann nach und nach ein Team gefunden, für das wir sehr dankbar sind. So sieht unser Team jetzt aus. 4 Familien. Ihr seht hier, das ist eine Familie, die rechts ist. Er kommt aus Mexiko, das ist aus Spanisch. Genau, ich hätte ihn mitnehmen sollen, aber gut, beim nächsten Mal. Und so sind wir unterwegs und versuchen, unser Leben zu teilen mit den Menschen. Wir haben uns gesagt, hey, wie wollen wir das machen in einer Stadt wie Magdeburg, in dem wir sehr nahbar sind, in dem wir mittendrin sind im Leben der Menschen. Und das sieht dann so aus, dass wir ganz viel Fußläufe machen. Das ist nur ein Beispiel. Ne? Also so, als ich wieder das erste Mal in Magdeburg war, hat mich vieles an Dresden erinnert, als ich hier gewohnt habe, wenn ich so die Straßen gelaufen bin. Und das heißt, wir machen ganz viel Fußläufe. Für uns war wichtig, Kirche lokal in einem Ort sichtbar zu machen. Das heißt, wir haben gesagt, hey, unser Team soll alle in einem Stadtteil wohnen, damit wir nahbar sind, dass wir stadtteilorientiert arbeiten und uns verfügbar machen. Deswegen das haben wir gesagt, hey, was ist uns wichtig? Jeder ist aktiv. Jeder muss bereit sein, gewissermaßen, der eine mehr, der andere weniger, aber jeder muss bereit sein, seinen Nächsten zu sehen, ihn zu umbeten, sein Haus zu öffnen und sein Herz zu öffnen, um zu gucken, hey, wo gibt es denn einen, der vorbereitet ist, den Jesus sucht und wie können wir ihm nachgehen? Wir wollen einen Glauben erlebbar machen, der Jesus in das Zentrum rückt, der nicht irgendwie so Nebensachen vielleicht auch mal ein Schema hat, sondern Jesus ins Zentrum rücken. Wir wollen machen sehr viel gemeinschaftlich in Beziehungen und wir wollen der Stadt Bestes suchen. Und das sieht dann so aus, dass wir immer diesen Namen gegeben haben, Kirche mittendrin. Das motiviert dieser Vers aus Johannes 1, Vers 14, wo Jesus sagt, das Wort wurde Fleisch und wohnte mitten unter uns. Und genauso ist unsere Hoffnung, dass wir uns verweben in das Leben der Menschen und verfügbar machen für unsere Nächsten im Stadtteil, sie ein Stück Jesus mehr davon erleben. Ein kurzer Fun Fact, MD ist halt auch das Nummernschild von Magdeburg. Ja. Genau, deswegen Kirche mittendrin, so haben wir uns getauft. Und wir treffen uns in so 2 kleinen Läden rechts, das ist so ein großer Raum, und links, das haben wir seit dem Herbst dazu gemietet, das ist ein Raum der Begegnung, wo wir verschiedene Sachen machen. Wir hatten bei der Eröffnung zum Beispiel im Dezember ein Adventscafé, wo wir Leute einfach eingeladen haben, dazu zu kommen. Es gab einen Flohmarkt, wo Leute aus dem Stadtteil einfach ihre Sachen verkaufen konnten. Wir haben im Frühjahr ein kleines Konzert gehabt mit unterschiedlichen Sachen. Es gab ein Gedicht, es gab ein Gospelchor, eine Lesung, alles zum Thema der Jahreslosung. Alles, was sie tut, geschehen, Liebe, mit einer Andacht. Und Menschen kommen ganz auf unterschiedliche Art und Weise damit dazu. Das ist so, sieht unser Gottesdienst aus. Wir machen einmal im Monat einen Frühstücksgottesdienst mit einer langen Tafel. Jeder bringt was mit. Wir frühstücken wir und dann gehen die Kids in unseren eigenen Raum und dann gibt es eine Andacht und hier geht es mal wieder. Genau, das überspringe ich mal. Wir sind Teil eines Gemeindegründungsnetzwerkes oder Training, was uns sehr stark geholfen hat und konnten das als Team durchgehen und sozusagen ein Herz und eine Seele werden über diese ganze Zeit. Das hat uns sehr geholfen. Und das ging sehr praktisch. Und wenn du vielleicht hier sitzt und sagst, ich will mich vielleicht mit diesem Thema Gründung, Sendung näher befassen, dann kann ich dich einladen, kannst nachher auf mich zu. Es gibt einen Kurs, es gibt eine Möglichkeit, sozusagen für sich selber ein bisschen näher an das Thema heranzukommen. Hey, bin ich vielleicht selber, will ich gesandt werden? Will ich vielleicht in Gründung nicht investieren? Oder will ich auch nur ein Teil einer Gründung sein? Auch das ist wichtig und hilfreich und total gut, dann ist das eine Möglichkeit. Ein letzter Teil unseres Dienstes ist unser Jüngerschaftsprogramm Track. Das sieht so aus, dass wir junge Leute einen Monat lang zusammen haben. Jetzt im September zum Beispiel startet es wieder. Einen Monat lang gibt es Vorbereitung und Training an unterschiedlichen Orten in Deutschland und auch Österreich. Und dann gehen sie für 7 Monate ins Ausland. In diesem Fall wird es Albanien und vielleicht noch ein zweites Land sein. Dann haben sie dort an der Seite von Langzeitmissionaren ihren Dienst. Und dann kommen sie zurück und sind 10 Tage, kriegen wir dann eine Auswertung. Unsere Hoffnung bei denen ist, dass ihr Herz verändert wird. Es ist nicht nur eine Vorbereitung, irgendwie um im Ausland praktisch zu dienen, sondern ein Invest in das Leben. Und Sophie, eine der Teilnehmer, das lese ich kurz vor, sie schrieb ganz kurz: In der Zeit bei Track durfte ich lernen, Gott viel bewusster zuzuhören, in die Stille zu gehen und dem Heiligen Geist Raum zu geben, zu mir zu sprechen. Das ist unser Wunsch, dass daraus vielleicht die nächsten Langzeitmissionare, die nächsten Gründer hervorkommen oder einfach mit einem fokussierten Blick für den Nächsten in ihre Heimatgemeinden zurückgehen und dort zum Segen sind. Wenn du hier sitzt oder jemanden kennst, der im September komplett sowas braucht, dann gibt es Möglichkeiten dazu. Komm auf mich zu. Das ist unsere Gebetskarte, die liegen beim Ausgang aus. Nimm gerne was mit, wenn du das an deinen Kühlschrank packst und mit uns an uns denkst und für uns betest, dann würde ich mich sehr freuen. Wir brauchen das ganz dringend. Ein Thema teilen ihr Leben. Bei Sabine Ball habe ich das gelernt, gesehen, die hat einen großen Einfluss gehabt. Und wir versuchen wir das und fordern uns heraus, auch im Team, immer jede Woche neu: Hey, wer ist der Nächste in deinem Leben? Wo können wir einen Kontakt haben? Wo können wir unserem Nachbar vielleicht helfen? Wo können wir unser Herz und unser Haus öffnen, um den Nächsten Jesus bekannter zu machen? Das Dritte: Menschen, die Einfluss legen, ganzheitlich. Vers 10, ihr seid unsere Zeugen und auch Gottes Zeuge dafür, wie heilig, gerecht und untadelig wir uns gegenüber euch, den Gläubigen, verhalten haben. Paulus war es ganz, ganz wichtig, als er sein Herz und sein Haus geöffnet hat, dass alles einen Zusammenhang hat. Also dieses Wort ist, dieses deutsche, vielleicht schwierige Wort, Integrität, ist aber genau das, was damit gemeint ist. Im Psalm 15 steht: Integer ist ein Mensch, der seine Versprechen hält, auch wenn es ihm schadet. Das heißt, es ist alles eins. Also seine Reden, sein Tun, seine Werte, das ist in einem Einklang. Und so tritt er auf den Menschen gegenüber. So war er bekannt in dieser Gemeinde in Thessaloniki. Das heißt, wenn wir Menschen für Jesus erreichen wollen, wenn wir ein Stück Gottes Traum von dieser Erde wieder spürbar und erlebbar machen wollen, dann geht das indem wir Jesus immer wieder unser Herz verändern lassen und dass das ganzheitlich ist. Weil manchmal ist es ja so, ich kann vielleicht etwas reden und dann mache ich das einmal, aber dann ist das noch nicht mein Charakter. Und Jesus fordert uns auf, wenn wir mit ihm unterwegs sind, dass wir ganzheitlich verändert werden. Und dass es von einem nicht nur beim Reden bleibt, nicht nur beim einmal Tun irgendwie dazu führt, sondern dass es zu einem Charakter wird. Dass die Dinge sozusagen wie fast automatisch passieren, an Liebe, an Freundlichkeit, an Güte. Und das ist natürlich ein Prozess. Aber es ist wichtig, sich immer wieder da das vor Augen zu führen und das ganzheitlich auch zu leben. Und auch damit, gerade Christen, und das weiß ich bei mir selber, haben manchmal den Eindruck: Ja, ich weiß eigentlich schon alles. Wir sind so, kann ich für mich sprechen, oft so, man weiß schon vieles, aber manchmal hinkt das Leben daher. Jemand sagte mal, nicht die Stellen in der Bibel, die ich nicht verstehe, machen mir Sorgen, sondern die Bibelstellen, die ich verstehe, weil dann kann ich nicht mehr so leben wie bisher. Wenn ihr sagt, leih aus, ohne zurückzuverlangen, ganz ehrlich, wer macht denn das? Ja. Ich hatte einen in meiner ersten Wohnung, als wir verhandelt waren, und dann mein Nachbar immer nach meinem Werkzeugkoffer gefragt. Und ich wurde fuchsig, weil er den nie zurückgebracht hat. Ich musste den immer selber zurückholen. Und wenn, dann hat die Hälfte gefehlt. Und dann merkt man, wenn man mit solchen simplen Sachen, wie du sagst, hey, bleib aus, ohne zurückzuverlangen, da muss ich gut durchatmen. Und dann gibt es mit Sicherheit bei jedem Einzelnen eigene Situationen, eigene Beispiele, wo wir sagen, lass uns mit den kleinen Dingen, die wir, wie Jesus uns lehrt, anfangen, das zu leben. Das ist nicht vom Reden, vom Tun, zu unserem zum Sein ganzheitlich geht. Der letzte Punkt, ein Beispiel dafür ist Dietrich Bonhoeffer. Der hat im Zweiten Weltkrieg gelebt und hat sich mitten in den Widerstand gestellt. Und sein Standpunkt, deswegen ich ihn erwähne, ganzheitlich zu denken, war, er wusste von vornherein, wenn ich mich daran beteilige, in den Widerstand zu gehen, kann es sein, dass ich ins Gefängnis komme, kann es auch sein, dass ich dafür sterbe, und er hat es trotzdem getan. Und als es dann so kam, dass er gefangen wurde, dass er ins Gefängnis kam, gab es einen Moment, da hatte er die Möglichkeit auszubrechen. Es gab über Kontakte Möglichkeiten ganz gut eingefädelt, war schon alles organisiert, dass er aus dem Gefängnis rauskommt. Und dann kurz vorher hat er gesagt, nee, ich mach das nicht. Weil das wäre Verrat an meiner eigenen Überzeugung. Er hat für sich gesagt, ich lebe ganzheitlich. Und wenn ich vorher für mich klar hatte, ich mache das, und die Konsequenz kann sein, dass ich ins Gefängnis komme und vielleicht sogar dafür sterbe, dann will ich das machen. Und er hat für sich entschieden, ich kann das nicht machen. Mein Leben, mein Tun, meine ganzen Werte sollen eins sein. Und der ist für mich so ein Beispiel dafür. Der letzte Punkt, Einflussnehmer sehen den Einzelnen und das große Ganze. Vers 11 und 12, wie wir, ihr wisst es ja, jeden Einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und euch beschworen haben, die möchtet würdig des Gottes wandeln, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. Paulus hat den jeden Einzelnen gesehen. Er fängt seinen Brief in Thessaloniki an mit, wo er sagt, wenn wir euer mit Namensnennung im Gebet denken. Das heißt, wenn Paulus an die Gemeinde Thessaloniki gedacht hat, hat er Gesichter vor Augen gehabt. Hat er jeden Einzelnen vor Augen gehabt. Hat er die Namen vor Augen gehabt. Und er hat sie vor Gott gebracht. Er sieht den Einzelnen, aber er sagt, hey, ihr als Thessaloniker, als Ganzes, ihr habt einen Auftrag, ihr habt eine Bestimmung, ihr habt eine Berufung. Das kann das Große. Ihr seid zu einem Reich und zu einer Herrlichkeit. Zu überlegen, wie würde Thessaloniki aussehen, wenn hier Gottes Wesen sichtbar wird? Wie würde Thessaloniki aussehen, wenn hier Gottes Reich sichtbar wird? Und genauso können wir überlegen, unserem Nächsten nachzugehen und dem Gott uns vor die Füße gibt. Den Gott vorbereitet hat, ihn zu umbeten, jeden Tag neu nachzugehen und uns als die ganze Gemeinschaft aber auch zu fragen, hey, wie wird das aussehen, wenn Gottes Welt hier in Dresden sichtbar wird? Wie würde das Hechtviertel aussehen, wenn Gott hier spürbar und erlebbar wird? Wie können wir dazu beitragen, dass das ein Stück mehr Wirklichkeit wird, weil Gott liebt diese Welt, Gott liebt Dresden, er liebt diese Stadt, der möchte, dass wir als Gemeinschaft oder als Kirche gesandt sind, hin, das ein Stück erlebbar, spürbar, erfahrbar zu machen, wie Gott sich das denkt. Die ganze Welt und die ganze Bibel spricht davon, dass du und ich berufen sind, Einfluss zu nehmen, unser Umfeld zu prägen und zu heben. Und das geht, wenn wir nochmal diese vier Punkte uns vor Augen führen. Wenn wir uns als Einfluss nehmen, als das, was unsere Berufung ist, machen wir uns abhängig von Gott. Immer wieder unser Herz zu polen mit dem, wie Gott denkt. Indem wir unser Leben teilen, Herz und Haus öffnen, ganzheitlich leben und immer den Einzelnen sehen, aber auch als Gemeinschaft das große Ganze und ein Stück mehr zu diesem beitragen, dass dass dieser Ort ein Stück zu dem wird, wie Gott sich das gedacht hat, weil Gott diese Welt und jeden Einzelnen liebt. Amen.